mit euch machen möchte, will ich euch was zeigen, was für mich ganz, ganz wichtig war im Leben. Also was mir ein bisschen geholfen hat, sozusagen in meiner täglichen Andacht, immer wieder auch motiviert zu sein, zu studieren. Vielleicht, bevor ich das Thema mit euch starte, beten wir zusammen. Bitten Gott, dass er seinem Heiligen Geist hier ist und dass er uns hilft, das aufzunehmen, das zu verstehen. Und dann gehen wir die Texte durch. Ich bete ja. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass wir noch einmal zusammenkommen dürfen und dass wir in deinem Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns deine Worte ins Herz hineinschreibt. Und lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du das tun willst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Also manchmal, wir sprechen so ganz oft so von irgendwie, es muss Erweckung geben und Erweckung muss eigentlich bei uns anfangen. Nicht wahr? Wir sagen, die Gemeinde muss erweckt werden und wir müssen in den letzten Tagen, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen die Menschen erreichen draußen. Aber eigentlich startet es da. Ganz oft denken wir an Pfingsten, wenn wir über Erweckung sprechen, Pfingsten. Also da fiel der Heilige Geist und da gab es plötzlich eine Riesenerweckungsbewegung. Erste Predigt von Petrus, 3000 Leute kamen zusammen und dann ging das ja Tag für Tag so weiter. Tausende Menschen kamen jeden Tag in die Gemeinde, neue. Aber eigentlich fing es schon etwas vor Pfingsten an. Und ihr könnt entweder in euren Bibeln aufschlagen oder ich blende es hier einfach ein in den Text. In Lukas 24 finden wir unseren ersten Text. Ja. Kann man das erkennen? Auch von, ja, okay. Da heißt es, und siehe, zwei von ihnen, die berühmten Emmaus-Jünger halt, gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Also das war kurz nach der Auferstehung Jesu, also war an diesem Sonntag. Und da gehen jetzt die zwei Jünger von ihm, wir nennen sie immer die Emmaus-Jünger, die liefen jetzt Richtung Emmaus, deswegen haben sie diesen Namen. Und während sie sich miteinander unterhielten, was eigentlich passiert ist, taucht plötzlich ja, Jesus neben ihnen auf. Sie hatten ja keine Ahnung, dass er auferstanden ist. Der war plötzlich da und geht mit ihm. Ihre Augen aber wurden gehalten, sie können ihn nicht erkennen. Und heißt der Text hier, und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihm, was? Also die beiden, die waren total traurig, kann man auch verstehen, als Jünger Jesu. Der wurde gerade gekreuzigt auf brutale Art und Weise, also erst geschlagen, dann gekreuzigt, verspottet, bespuckt und. Und jetzt wurde er in ein Grab gelegt und die beiden, die gehen zurück von Jerusalem und gehen nach Emmaus, also nach Hause, und sind natürlich total geknickt, weil ihre ganzen Hoffnungen lagen auf dem, von dem sie glaubten, dass der Messias ist, zumindest ein großer Prophet. Und dann heißt es hier weiter im Text, sie sprachen zu ihm, na das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel lösen sollte. Ja, aber alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Also die beiden sind geknickt und sagen, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht mitgekriegt hat, was passiert ist? Da war doch dieser Jesus von Nazareth, den haben sie gekreuzigt und was alles mit ihm gemacht haben. Und das war doch die große Hoffnung, unsere ganze Hoffnung lag auf ihn. Er sagt, sagen sie zu ihm, bist du wirklich der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also jetzt erklärt er denen was und sagt, habt ihr nicht gelesen, wisst ihr nicht, dass der Christus das alles erleiden muss, dass das genau so passieren musste? Und dann fing er an, bei Mose, und dann ging er die ganzen Bücher durch, die ganzen Propheten durch und erklärte denen alles, was sich auf ihn bezieht. Ja, und dann war es doch so, wenn wir die Geschichte, wir lesen jetzt mal nicht die paar Verse, aber wenn sie die Geschichte weitergehen, also sie lief noch eine Weile miteinander und Christus unterhält sich mit denen. Und dann sagen sie irgendwann, als sie in Emmaus ankommen, siehe Herr, es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Willst du nicht bei uns bleiben diese Nacht? Und er sagt, nee, ich muss weitergehen. Und sie sagen, ach bitte, bleib doch bei uns. Und dann willigt Jesus ein und er ist bei ihnen zu Hause. Und dann bereiten sie ihr Abendessen vor und sie sitzen alle gemeinsam am Tisch und sie erkennen ihn immer noch nicht und dann passiert das hier. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Also sie sitzen jetzt am Tisch und unterhalten sich und irgendwann nimmt Jesus das Brot und er bricht das Brot. Die beiden erkennen, das ist Jesus und dann ist er weg. Eine faszinierende Geschichte. Die hatten keine Ahnung, dass Christus auferstanden war. Christus war bei denen, lief mit denen, aber ihre Augen wurden gehalten. Sie konnten ihn nicht erkennen. Und sie unterhalten sich mit Christus die ganze Zeit, schon den ganzen Tag. Und dann kommen sie abends zusammen und erst als er das Brot bricht, dem Moment wird ihnen klar, das ist ja der Christus. Und dem Moment verschwindet er. Man müsste eigentlich denken, wow, eigentlich, also stell dir mal vor, du wärst gekreuzigt und gestorben und du stehst wieder auf. Dann würdest du doch bestimmt zu allen deinen Freunden rennen, zu deiner Familie und sagen, hey, ich bin wieder da, macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Christus hat das nicht gemacht. Christus ist auferstanden, ist dann zu den beiden Emotionen und ist neben denen hergelaufen. Sah, wie traurig und geknickt die beiden waren, weil ich meine, ihre ganze Hoffnung war irgendwie zerbrochen. Und er ging die ganze Zeit neben denen her und unterhält sich mit denen und sagt, was ist denn passiert, warum seid ihr so traurig? Und dann erst am Abend, als er das Brot bricht, verstehen sie, wer es ist. Weil die Frage, hat Christus mit denen vorher schon mal das Brot gebrochen? Geistlich? Absolut, nicht wahr? Das Brotbrechen, das ist ja ein Wort, also ein Symbol für das Wort Gottes austeilen, nicht wahr? Du gibst das Wort Gottes weiter, Stück für Stück. Abendmahl, genau. Er hat ihnen vorher schon mal dieses, also nicht diese Milch, sondern die feste Speise, hat er ihnen vorher schon mal geöffnet, nämlich auf dem Weg zurück nach Emmaus. Da hat er ihnen eine Bibelstunde gegeben. Anstatt zu sagen, hey, ich bin da, seid fröhlich, seid nicht mehr traurig, ich bin da, ich bin auferstanden, gibt er denen die Bibelstunde. Fängt an bei Mose und dann geht er durch alle Schriften durch und erklärt denen alles, was sich auf ihn bezieht. Diese Bibelstunde hätte ich so mega gerne gehört. Aber sie ist leider nicht überliefert. Wir wissen nicht, was er ihnen gesagt hat. Wir wissen nur, er hat, also es gab ja nur das Alte Testament sozusagen einmal überflogen und hat ihnen alles erklärt, was sich auf ihn bezieht. Das ist natürlich, da muss eine riesige Bibelstunde gewesen sein. Jedenfalls jetzt am Abend, plötzlich war Christus weg. Und dann heißt es hier, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Also was die beiden erfahren haben, war wirklich eine Erweckung in ihrem persönlichen Leben. Plötzlich brannte ihr Herz. Und wann brannte ihr Herz? Als Christus verschwand oder als er das Brot gebrochen hat? Wann brannte ihr Herz? Genau, als er mit ihr redete und die Schriften öffnete. Da fing plötzlich ihr Herz an zu brennen. Also das ist genau das, was wir auch brauchen. Also wir brauchen keine Wunder. Oder guck mal, da bin ich, bin auferstanden von den Toten. Was wir brauchen, ist eigentlich eine Bibelstunde. Damit das Herz anfängt zu brennen. Also Zeit mit Christus verbringen, sein Wort lesen und dann fängt irgendwann das Herz an zu brennen. Genauso war es bei den beiden. Und die Geschichte sozusagen, lesen wir es nicht weiter von den Emmaus-Jüngern, aber interessant ist, ihr Herz begann zu brennen in dem Moment, wo sie von Christus eine Bibelstunde bekommen. Nun, dieses brennende Herz, das ist übrigens was, was wir in der Bibel öfter mal lesen. Zum Beispiel in Jeremia. Jeremia, der Prophet, der hat ja damals im alten Israel, da hat er das Wort Gottes verkündet und hat erzählt von Gericht und das passiert und das und was alles kommt, hat ja ganz viele traurige Botschaften auch gebracht. Wie hat das Volk Jeremia eigentlich aufgenommen? Hörten die ihn gerne oder nicht? Genau, so, sie wollten ihn sogar loswerden, ja, sogar in die Zisterne und was sie alles mit ihm gemacht haben, sie wollten ihn unbedingt loswerden. Und Jeremia hat den Auftrag von Gott, prophetisch zu reden. Er macht das auch ganz, ganz, ganz lange, redet er, aber er stößt immer nur auf Abnahme, die wollen ihn loswerden. Und irgendwann hat Jeremia einen Plan und sagt, okay, ich weiß, was ich tue. Und dann lesen wir das. Was sagt Jeremia? Denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt. Die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Jeremia hat gesagt, ich werde nicht mehr predigen. Ich werde den Leuten nicht mehr sagen, wer Gott ist. Ich werde ihnen nicht mehr sagen, dass da ein Gericht kommt und dass das aber Heil da ist. Ich werde einfach aufhören zu sprechen. Die spotten ja doch nur und irgendwie wollen die mich nicht hören. Und er hat gesagt, okay, ich rede nicht mehr. Ich bin zwar ein Prophet, aber ich rede nicht mehr. Und dann sagt er, es hat plötzlich angefangen, ein Feuer in meinem Herzen. Und ich konnte überhaupt nichts tun. Ich war müde, es auszuhalten. Ich war viel zu schwach. Und dann habe ich weiter gepredigt. Und wisst ihr, genau das müssen wir auch im Herzen haben. wenn die ganze Welt sagt, oh, das wollen wir nicht hören, diese Nachricht, und redet nicht davon, und irgendwie Gericht und Christus und neues Himmelreich und was da alles kommt, redet nicht davon. Und wir sagen manchmal, okay, wir reden nicht davon. Aber dann muss es in unserem Herzen wie Feuer brennen, dass wir müde sind, es auszuhalten und doch den Menschen das Evangelium bringen. Nun, wie funktioniert das? Wie können wir so sein wie Jeremia? Dafür vielleicht mal eine Frage vorweg. Das ist eine komische Frage, aber was glaubt ihr, ist nach der Bibel der beste Weg, um zu sterben? Der sicherste Weg, um zu sterben, wenn garantiert tot ist. Nach der Bibel. Ist jetzt kein Suizidkurs, aber was ist sozusagen der sicherste Weg, also wie man garantiert stirbt nach der Bibel? Ja, das ist eine clevere Frage. Danke. Ja. Das wäre eigentlich fast egal. Genau. Um den zweiten Tod wäre es sozusagen sündigen. Das wäre die Antwort. Genau.
Wie? Einfach leben, würde man leben.
Genau, einfach leben ohne Regeln, genau, dann stirbt man bestimmt. Ja. Aber wie stirbt man ganz schnell, sofort und hundertprozentig? Das ist nicht zum Mitschreiben, doch da. Ich zeige euch mal einen Text, wie man hundertprozentig stirbt, nach der Bibel, ja? Schaut mal. Den Text kennt ihr vielleicht. 2. Mose 33, Vers 20. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott sagt, und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also eine todsichere Art, nach der Bibel zu sterben, ist das Angesicht Gottes zu sehen, denn Gott sagt, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also der Mensch wird garantiert sterben, der Gottes Angesicht sieht. Jetzt könnten wir sagen, das ist eine schreckliche Nachricht, oder wir könnten sagen, das ist eine gute Nachricht. Denn wisst ihr was? Bei mir im Leben ist das so. Ich möchte gerne sterben. Ja, ich möchte gerne, dass der alte Ronny stirbt. Der alte Mensch da. Den will ich unbedingt loswerden. Und der neue soll hervorkommen. Aber um den neuen hervorzubringen, muss der alte erstmal sterben. Nun, wie kriege ich den alten Ronny tot, der mir immer sagt, mach doch die ganzen weltlichen Dinge und die ganzen schlechten Sachen, wie werde ich den los? Nun, er muss Gottes Angesicht sehen und sofort ist er tot. Und wie geht das? Wie können wir, oder vielleicht, wo können wir das Gesicht Gottes eigentlich sehen? Christus hat mal gesagt, also zu Philippus sagt er das. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Also, um Gott zu sehen, müssen wir Christus sehen. Und wenn wir Christus sehen, sehen wir Gott, sagt er. Also, Christus sehen. Kein Mensch wird leben, der ihn sieht. Christus sehen. Wo sehen wir Christus? Ah, danke, genau da, oder? In der Schrift. Christus sagt selber, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also, eigentlich, was suchen wir da drin? Die Pharisäer haben immer irgendwelche Spitzfindigkeiten gesucht, und ich meine, die waren gut, die Pharisäer, waren super Bibelstudenten, die waren ganz tief, aber sie hatten halt keine Beziehung zu Christus, und demnach war ihr ganzes Bibelstudium eigentlich umsonst. Das darf man so nicht sagen. Also die waren schon die Pharisäer. Also wenn wir zum Beispiel Saulus von Tarsus oder Josef von Arimathea, Nikodemus, Gamaliel, das waren ja alles gute Pharisäer mit unglaublichem Bibelwissen, wie es heute auch kaum jemanden gibt auf der Welt. Als die Christus erkannt haben, waren das natürlich gleich Säulen der Gemeinde bei so viel Bibelwissen. Aber viele Pharisäer hatten halt ein gutes Bibelstudium, aber haben halt nie wirklich Zeit mit Christus verbracht, hatten keine Beziehung zu Gott. Aber eigentlich sagt Christus, die ganze Schrift spricht von ihm. Wenn ich also Christus sehe in der Schrift, soll was sterben von mir. Das ist ja genau das, was ich machen möchte. Ich möchte, dass der alte Ronny stirbt. Und wie mache ich das am besten? Nun, ihr kennt das wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat jeder die Erfahrung schon mal gemacht, dass man zum Beispiel, wenn man seine tägliche Andacht machen möchte oder seine Sabbatschule, also man beginnt seinen Tag vielleicht damit oder irgendwann, meistens baut man das ja irgendwo morgens ein. Also man hat irgendwie eine persönliche Andachtszeit irgendwann. Und diese persönliche Andachtszeit, wie gestaltet man die? Also, wenn ich Christus sehe, dann stirbt was in mir, nämlich der alte Mensch. Jetzt der alte Mensch, der sagt mir morgen schon, ach Ronny, schlaf doch ein bisschen länger. Ach Ronny, dreh ich nochmal um. Warum nicht vielleicht erst frühstücken und dann vielleicht mach irgendwas anderes. Geh spazieren, fang an zu arbeiten, mach irgendwas. Aber verbring keine Zeit mit Christus. Das sagt der alte Mensch. Kennt ihr das? Das ist der alte Mensch. Der findet tausend Dinge, die irgendwie, das Zimmer müsste mal gestrichen werden. Also irgendwie, der alte Mensch hat immer irgendwie ganz, ganz tolle Ideen. Hauptsache, keine Zeit mit Christus zu verbringen. Denn der alte Mensch weiß, wenn wir Zeit mit Christus verbringen, dann stirbt er. Also was muss ich machen? Am besten schon morgens. Der alte Ronny sagt mir, ach Ronny, schlaf ein bisschen länger. Lies nicht die Sabbatschule. Fang jetzt nicht an, noch die Bibel aufzuschlagen. Also was mache ich? Ich nehme den alten Ronny mit und gehe mit ihm vor den Thron Gottes. Was wird wohl mit ihm passieren, wenn ich jetzt im Gebet zu Christus komme und, oder sein Wort öffne? Was passiert mit dem alten Ronny, der sagt, Ronny, mach das nicht. Lass uns was anderes machen. Also die Bibel sagt, er stirbt. Das ist großartig. Ich meine, ich will den alten Ronny unbedingt loswerden. Der haftet ja an mir wie eine Klette. Also nehme ich ihn gleich mit zum Thron Gottes und sage, guck mal, da ist der Vater. Und dann bin ich ihn los. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Danke. Ich sterbe täglich. Also das ist was, das müssen wir jeden Tag machen. Wir müssen jeden Tag diesen alten Menschen sterben, denn er kommt immer wieder hervor. Martin Luther hat mal gesagt, als er über Römer 3 predigte, er sagte, ich weiß, dass der alte Mensch in der Taufe stirbt, aber das Biest kann schwimmen. Das sagt Martin Luther, als er predigt über Römer 3, er sagt, er kommt immer wieder hoch und ich muss ihn jedes Mal neu untertauchen. Und so sagt er, so ist, ich sterbe täglich. Das hat Paulus auch diese Erfahrung gemacht, Martin Luther auch und ich glaube, wir auch. Immer wieder kommt sozusagen was Altes im Herzen hoch und das müssen wir loswerden. Und zwar, es geht täglich. Interessant ist, dass Christus hier sagt, wir entdecken ihn in jedem Kapitel, also überall in der Bibel. Die ganze Schrift spricht von mir. Eigentlich, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung spricht alles eigentlich nur von Christus. Das können wir uns gleich mal angucken, wie das funktioniert. Vielleicht mal so ein Beispiel. Bräuchtet ihr doch mal Bibeln, wenn ihr Bibeln dabei habt. Entschuldigung, das habe ich doch vergessen. Wir machen ein bisschen was Interaktives jetzt. Interaktiv ist nämlich immer gut nach einem Potluck, gerade wenn das Potluck so lecker ist wie bei euch. Man neigt ihn nämlich dazu, ein bisschen zu viel zu essen. Dann fallen die Augen mal so zu. Es geht mir so, wenn ich am Potluck zu viel esse, bin ich ganz müde. Okay. Also ich will mal mit euch gucken. Also das hilft, das hat mir bei meiner Morgenandacht hilft mir immer noch, seit ich das weiß, ist das total hilfreich für mich, Christus zu suchen in allem, was ich lese. Also egal, ob ich die Sabbatschule mache, zum Beispiel jetzt, ich stehe in Teile aus Daniel 3, und ob ich einfach einen Bibeltext lese, eine Andacht, irgendwas, ein Vers oder wie auch immer, ich suche Christus. Und ich habe mir auch so ein bisschen angewöhnt, ich lese immer so viel weiter, bis ich Christus entdeckt habe. Das ist ganz, ganz hilfreich und macht auch viel Freude dann zu lesen. Ich will mal vorne mit euch beginnen. Die Bibel fängt ja an, ganz vorne mit der Schöpfung. Und ich will das mal einmal ganz kurz vormachen, danach machen wir das gleich zusammen. Ja? Ich mache mal erstes Buch Mose 1 ganz kurz. Erstes Buch Mose 1 spricht von der Schöpfung. Und mal die Frage, was hat Gott eigentlich am ersten Tag geschaffen? Was? Licht. Dankeschön. Am ersten Tag hat er das Licht gemacht. Und jetzt sozusagen, wir gehen jetzt mal die Tage gleich mal alle durch, wobei ich kürze die ab, also ich gehe nicht durch alle Tage durch, aber das kann man machen. Man geht sozusagen Tag für Tag durch und schaut sich an, was hat Gott eigentlich gemacht? Und am Ende kommt was Interessantes bei raus. Denn wir sehen am Ende irgendwas von Christus. Denn darum soll es gehen. Also, Gott hat das Licht gemacht. Und Paulus jetzt, der guckt dir das an, die Schöpfung, und sagt, das hat ja bestimmt irgendwas mit Christus zu tun. Weil auch er weiß, Christus, die ganze Schrift spricht von ihm. Und Paulus benutzt dann dieses, und Gott sprach, es werde Licht. Und das benutzt er am 2. Korinther 4, 6 und sagt das hier. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also Paulus sucht diesen alten Text raus. Gott hat am Anfang das geschaffen und er sagt jetzt, das ist eigentlich wie mit uns. Denn am Anfang war die Erde wüst und leer und da war Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Kennt ihr diesen Text, ne? Und dann sagte Gott, es werde Licht. Und es ward Licht. Und jetzt sagt Paulus, es ist bei uns übrigens genauso. Und vergleicht das mal mit eurem Leben und mit uns. Am Anfang war unser Herz ein Tohuwabohu. Es war wüst und leer. Finsternis war da drin. Aber der Geist Gottes schwebte über der Finsternis, über den Wassern. Er schwebte darüber, über unserem Herzen, als wir Christus noch nicht kannten. Und er möchte hineinkommen. Er wirbt um uns. Und in dem Moment, wo wir das Herz öffnen, sagt Gott, es wird Licht. Es werde Licht und es ward Licht. Plötzlich wird es Licht in unserem Herzen und wir erkennen, Christus ist der Messias. Er ist Wahrheit, Weg und Leben. Plötzlich erkennen wir Christus. Jetzt muss aber was anderes passieren. Was passiert wohl danach, wenn ein Mensch plötzlich die Erkenntnis von Christus hat? Wie geht es dann wohl weiter? Jetzt könnten wir sozusagen durchgehen, Tag für Tag, machen wir es nicht, aber zweiter Tag, was hat Gott am zweiten Tag gemacht? Was hat er am zweiten Tag geschaffen? Danke, genau. Also er hat sozusagen eine Trennung gemacht, nicht wahr? Er hat die Wasser unterhalb der Atmosphäre getrennt von den Wassern oberhalb der Atmosphäre. Da gab es eine Trennung. Das, was unten ist und das, was oben ist, hat er voneinander getrennt. Das passiert in unserem Herzen übrigens auch. Denn wenn wir Christus in unser Herz hineinlassen, dann sagt die Bibel doch, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet Mark und Bein und ist auch ein Richter der Gedanken und Gesinnung. Also sobald wir Christus annehmen im Herzen, fängt der Heilige Geist an, das Obere vom Unteren zu trennen, also das Heilige vom Schlechten. Und er zeigt uns, was ist richtig und was ist falsch. Und wir können natürlich Entscheidungen treffen und können sagen, ja, ich will das lassen in meinem Leben und ich will das annehmen. Haben wir auch alle schon gemacht. Weil der Geist uns überzeugt und uns Wahrheit ins Herz gibt und wir sagen, wir folgen denen oder wir folgen denen nicht. Sofort beginnt was. Am dritten Tag sozusagen kommt das Land hervor. Das ist die nächste Entscheidung. Wir wissen, was ist richtig und was ist schlecht. Das nächste, was wir sagen, wir lassen uns taufen, wir folgen Christus. Wir gehen also ins Wasser und tauchen wieder auf, wie am dritten Tag. Dann am vierten Tag Sonne, Mond, Sterne. Und die Bibel sagt, Abrahams Same ist wie die Sterne. Diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit führen, leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Plötzlich sind wir Mitarbeiter Gottes. Und dann gehen die Tage so weiter bis zum sechsten Tag. Und da kann ich kurz in euch einsteigen. Was passiert am sechsten Tag? Tiere, genau, die Landtiere und?
Adam und Eva. Mensch.
Das wolltest du wahrscheinlich auch sagen. Genau. Adam und Eva wurden gemacht. Nun, also am Anfang war das einfach nur wüst und leer und Paulus sagt sowas in unseren Herzen. Dann kam der Geist Gottes, schwebte drüber und dann begann so eine Schöpfung in uns. Bis am sechsten Tag der Mensch geschaffen wurde. Wie eigentlich? Wie wurde der Mensch gemacht? Also wie sah er aus? Oder wie war er? Wem ähnlich? Ja. Ein Mann, genau. Ein Mann, dann die Frau, nicht wahr? Wurden Menschen. Und genau, nach Gottes Bild, ne? Vers, also 1. Mose 1, 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Genau. Also der Mensch wurde im Bilde Gottes gemacht. Alles ist geschaffen durch Jesus Christus, so sagt die Bibel. Also hat den Menschen in seinem Ebenbilde gemacht. Was hat Gott wohl mit uns vor? In uns ist es Finsternis. Der Geist Gottes aber schwebt über unseren Herzen. Wenn wir ihn hineinlassen, beginnt eine Schöpfung in uns. Erschaffe mir Gott ein neues Herz, so sagt David. Und wann ist es fertig? Am sechsten Tag war die Schöpfung beendet. Und wo werden wir wohl hingebracht werden am Ende der Schöpfung? Was sind wir dann wohl? Wir sind vollständig, restauriert im Bilde Gottes. Also wie Christus. Wir sollen wie Christus werden. Die Idee ist also, der Geist kommt in uns und bewirkt eine Schöpfung in uns. Und am Ende sollen wir im Bilde Gottes gemacht sein. Das ist diese Schöpfung in uns. Also wir sehen in dieser Woche sozusagen Christus als den Schöpfer. Vielleicht abschließend noch den siebten Tag, weil das einfach nur Vollständigkeit halber. Der siebte Tag, was machte Gott am siebten? Er ruhte am siebten Tag. Das war der Sabbat, nicht wahr? Der Sabbat, und das erwartet uns auch. Wenn das Werk in uns abgeschlossen ist, und das macht Christus übrigens schon mit seiner ganzen Gemeinde, seit ungefähr 6000 Jahren bereitet er seine Gemeinde vor, bis das Werk abgeschlossen ist. Und dann kommt der Letzte, und Hebräer 4, 8 und 9 sagt, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Wovon spricht Paulus denn hier in Hebräer? Dem Volk Gottes bleibt noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Ja, wir werden verwandelt gerade, die Gemeinde sozusagen seit 6000 Jahren verwandelt, aber da kommt noch ein Tag in der Schöpfung, ein Ruhetag. Dieser Ruhetag war eine besondere Zeit mit Gott für die Menschen gemacht. Erwartet uns das auch? Dieser Tag Gottes, der Tag des Herrn? Wann ist der Tag des Herrn? Oh, danke, genau, das hast du super gut gesagt. Genau. Also, der Tag des Herrn, Petrus sagt, denn ein Tag bei Gott sind wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und er spricht vom jüngsten Tag. Also, 6000 Jahre Weltgeschichte sind um und dann kommt das 7000. Jahr. Und das ist der Tag des Herrn. Tag des Herrn ist auch ein Tag des Gerichts. Das ist nämlich das Millennium, 1000 Jahre Gericht im Himmel. Das ist der Tag des Herrn. Und da hat sein Volk, sein ganzes Volk, das je gelebt hat, besondere Gemeinschaft mit ihm. Das erwartet uns noch. Übrigens, sind wir kurz davor? Ellen White sagt in ihren Tagen, die Welt ist jetzt ungefähr 6000 Jahre alt. Das heißt, wir sind direkt davor, wir kommen nach Hause. Okay, nur so als Beispiel, also man kann sehen, dass Christus im ersten Kapitel zeigt, er ist der Schöpfer und was er in uns machen will und mit seiner Gemeinde. Zeigt auch, wie er den Planeten geschaffen hat. Aber sozusagen, da zeigt er sich das erste Mal und sagt, ich bin der Schöpfer. Und jetzt gucken wir mal, ob die Bibel wirklich Christus weiterhin beschreibt. Aber das müsst ihr jetzt machen. Ich mache jetzt mal interaktiv. Wir gehen jetzt mal die Kapitel durch. Ja? Kapitel 2. Wovon spricht Kapitel 2 in der Bibel?
Es ist auch eine Art Schöpfungsbeschreibung, bloß jetzt nicht auf der vertikale Ebene von Gott zu Mensch, sondern auf der horizontalen Ebene von Mensch zu Mensch. Ja.
Super, danke, genau. Genau, denn, also, denn was, wer wurde geschaffen? Was wird beschrieben? Genau, vor allem die beiden wurden gemacht, nicht wahr? Wir sehen Adam und Eva in Kapitel 2. Also Adam und Eva werden gemacht oder die Eva wird für Adam gemacht. Jetzt die Frage, wo finden wir in dem Kapitel Christus? In Kapitel 2 der Bibel. Also, wenn ihr das zu Hause in eurem Bibelstudium macht, das macht total viel Freude zu suchen. Wo findet man hier Christus? Der Bräutigam bestimmt. Nicht? Also, ein Symbol für Adam. Wie wurde eigentlich die Braut für Adam gemacht? Danke, genau. Aber der Vorgang war, Gott ließ Adam einschlafen, dann öffnete er die Seite, dann nahm er diese Rippe daraus und daraus machte er Eva. Jetzt war richtig gesagt, Adam ist ein Symbol für Christus. Wollte Gott Christus auch eine Braut machen? Sollte er auch eine Braut bekommen, Christus? Die Gemeinde, ja genau, die Gemeinde, nicht wahr? Christus sollte auch eine Braut bekommen, nämlich die Gemeinde. Er ist der Bräutigam, seine Braut. Wie bekommt wohl Christus seine Braut? Also bei Adam wissen wir, Adam wurde zur Ruhe gelegt, seine Seite wurde geöffnet, etwas wurde rausgenommen und dadurch raus wurde Eva gemacht. Wie war das bei Christus? Wurde Christus auch irgendwann mal zur Ruhe gelegt? Genau, Christus hing am Kreuz, nicht wahr?
Und dann wurde er zur Ruhe gelegt. Da hing er.
Wurde dann seine Seite geöffnet? Jemand, genau, jemand öffnete seine Seite. Was kam daraus? Blut und Wasser. Blut und Wasser kam daraus. Woraus ist die Gemeinde gemacht, die neutestamentliche Gemeinde? Aus Blut und Wasser. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen schreiben und an ihre Missetat will ich nicht mehr gedenken. Gesetz ins Herz und Vergebung der Sünde. Das ist der neue Bund. Blut, das Blut Jesu reinigt uns von der Sünde und das Wasser, das lebendige Wasser, ist der Heilige Geist, der schreibt die Gesetze in unser Herz. Die Gemeinde wurde buchstäblich aus Blut und Wasser gemacht. Christus bekommt seine Braut ganz genau so, wie Adam seine Braut bekommen hat. Später wird er ja auch genannt, nicht wahr? Der erste Adam und der letzte Adam. Also Paulus betitelt Christus als den letzten Adam, weil er seine Braut hatte genauso bekommen. Es war, also wirklich alles in der Bibel weist auf Christus hin. Kann man das erkennen? Kapitel 2? Die Geschichte? Schauen wir uns mal Kapitel 3 an. Worüber spricht Kapitel 3 in der Bibel? Das kann man sich gut merken. Kapitel 3 ist der Sündenfall, das hat man so oft gehört. Genau, Kapitel 3 ist der Sündenfall. Jetzt die Frage wieder, wir lesen also Kapitel 3, den Sündenfall. Wo finden wir in Kapitel 3 Christus? Und bitte? Oh, absolut, genau. Es gibt so, das stimmt 100%. Also es gibt so viele Symbole eigentlich in jedem Kapitel. Ich setze immer nur so ein paar. Aber genau, ich will Feindschaft setzen zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau. Der Nachkomme der Frau ist natürlich Christus. Ja? Also denken wir sozusagen im Sündenfall. Aber direkt in Kapitel 3, wo können wir noch Christus finden? Geschichte, überlegt, Sündenfall, das ist passiert. Schaut mal. Ja, wo? Wie? Wo? Das Lamm, das geschlachtet wurde und ihnen diese sozusagen das Kleid machte. Sie bekam das Kleid des Lammes sozusagen, das geschlachtet wurde für sie. Genau, wir bekommen das Gewand Jesu. Absolut, da finden wir ihn 100 pro. Jetzt, wie ist das? Schaut mal, Adam und Eva, nebenbei. Wurde Adam verführt? Boah, top. Paulus sagt, Adam wurde nicht verführt, aber die Eva wurde verführt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Teufel greift die Braut Adams an, verführt sie und bringt sie zu Fall. Jetzt kommt Eva zu Adam und Adam sieht, was passiert ist. Adam ist natürlich total traurig. Und Adam sagt, Paulus, er wurde nicht verführt. Warum isst er trotzdem diese Frucht? Aus Liebe. Aus Liebe zu Eva. Er wollte auf gar keinen Fall von Eva getrennt werden. Er wollte lieber selbst sterben, als von seiner Braut getrennt zu sein. Entdeckt ihr Christus? Wurde Christus verführt? Nie. Christus wurde nicht verführt. Als der Teufel seine Braut angegriffen hat, ist seine Braut gefallen. Christus selbst wurde nicht verführt, aber aus Liebe zu seiner Frau wählt er den Tod. Mit dem Unterschied, der erste Adam hat gesündigt, der zweite Adam, also Christus, nicht. Christus ist Gott 100% treu geblieben. Aber es ist genau die gleiche Geschichte eigentlich. Also es passiert das Gleiche in den einzelnen Kapiteln, was wir da lesen, hat immer was zu tun mit, wer ist Christus und was macht Christus. Kann man das erkennen, Kapitel 3, die Parallelen? Ja. Okay, gucken wir uns mal Kapitel 4 an. Was passiert in Kapitel 4? Genau. Das ist die Geschichte von Kain und Abel. Nun, wo erkennen wir hier drin Christus in der Geschichte von Kain und Abel? Im Opfer, absolut, das Opfer von Abel, nicht wahr? Dieses Schaf, dieses Lamm, das er da geschlachtet hat. Genau, da erkennen wir hundertprozentig Christus drin. Das ist das Lamm, das geschlachtet werden soll. Gibt es noch andere Stellen? Christus entdecken? Genau, Abel war unschuldig, genau wie Christus. Abel übrigens, schaut es mal an. Abel, was war sein Beruf von Abel? Er war? Genau, er war Hirte, genau. Also Abel war der rechtschaffende Hirte. Und er stirbt wegen seiner Gerechtigkeit. Er stirbt aufgrund der Sünde seines Bruders. Erkennt ihr Christus? Der gerechte Hirte stirbt aufgrund der Sünde seines Bruders? Das ist doch genau das, was die Bibel uns zeigt von Jesus Christus. Also, wir können so Kapitel für Kapitel durchgehen. Und wir gucken mal weiter. Kapitel 5. Wir machen das jetzt so schnell, nicht wahr? Aber zu Hause macht das unglaublich viel Freude, in der Andacht selber mal zu gucken. Und wenn ihr nur ein paar Verse nehmt, 3, 4, 5 Verse, um zu gucken, wo ist Christus. Gucken wir mal Kapitel 5 an. Wovon spricht Kapitel 5? Achso, übrigens, keine Angst, wir machen nur bis 2. Thessalonicher. Kapitel 5, was finden wir in Kapitel 5? Kapitel 5? Danke, schon aufgelöst, genau. Wir finden hier einen Stammbaum. Und in diesem Stammbaum wurde gerade gesagt, wo ist Christus? Da hieß es, Henoch war ein Symbol für Christus, ohne Frage. Henoch war hundertprozentig ein Symbol für Christus. Finden wir noch was? Ich meine, ist der Stammbaum von Adam oder von Seth? Henoch auf jeden Fall. Oh, ich zeige euch was. Ihr müsst ganz kurz mitmachen, ja? Wer ist der erste im Stammbaum genannte Name? Seth. Adam. Adam war der Erste, oder? Adam. Und dann kommt, genau, dann kommt Seth. Und danach? Wer kommt nach Seth? Enosch. Und nach Enosch? Ja. Kenan ist der vierte, genau, der vierte nach Adam, richtig? Und nach Kenan, wer war sein Sohn? Mahalalel, genau. Und der Sohn von Mahalalel? Ja, Jared oder Jared. Ja. Und Jareds Sohn, der ist interessant, ist der siebte nach Adam. Das ist Henoch. Nun, auch Henoch war ja ein Prophet, der hatte auch einen Sohn. Wie nannte er seinen Sohn? Genau. Henochs Sohn war Methuselah. Ist ja interessant eigentlich, Methuselah. Henoch war ein Prophet und nennt seinen Sohn Methuselah oder Methusalem. Was ist das Besondere an Methusalem, weiß einer?
Er lebte 969 Jahre.
Genau, und war damit der älteste bekannte Mensch der Welt. 969 Jahre. 969. Was bedeutet eigentlich Methusalem übersetzt? Methusalem. Das heißt so viel wie, wenn er stirbt, passiert es. Oder wenn er stirbt, wird es passieren. Oder sein Tod bringt. Oder wenn er stirbt, kommt es. Was genau ist da passiert, als Methusalem starb? Nach 969 Lebensjahren. Die Sintflut. Genau zu dem Zeitpunkt, Methusalem stirbt, genau jetzt kommt die Sintflut. Gott hatte durch Henoch die Menschen schon gewarnt, 969 Jahre vor der Flut. Er sagt, wenn er stirbt, wird es passieren. Und er war der älteste Mensch. Gottes Langmut war nahezu unendlich. Gewartet und gewartet und gewartet und dann starb und dann kam die Flut. Genau im gleichen Jahr. Wie Methusalem hat aber auch einen Sohn, der hieß?
Lamech.
Und Lamech hat auch noch einen Sohn, einen ganz berühmten? Noah. Okay, also das ist sozusagen der Stammbaum, den wir in Kapitel 5 lesen. Jetzt die Frage, wo finden wir eigentlich Christus? Was ist ganz, ganz schön, wenn wir uns das angucken, wir haben es gerade schon mal gemacht. Weiß jemand zufällig, was Adam übersetzt heißt?
Mensch.
Oh, top. Adam heißt übersetzt einfach Mensch. Jetzt wenn wir Seth übersetzen, Seth, das wissen wir auch, weil Eva ihn so genannt hat. Sie nannte ihn Seth, weil, warum nannte sie ihn so? Genau, als Ersatz für Abel, der gestorben ist. Ich weiß, sie nennt ihn Seth als Ersatz. Und genau das heißt dieses Wort auch, ersetzt oder Ersatz. Nun, jetzt kommen die durch und ich will euch mal helfen. Also Enosh heißt übersetzt gefallener Mensch. Enosh. Kenan heißt so viel wie traurig. Mahalalel meint der gnädige Gott. So kann man es übersetzen. Jared übersetzt heißt Senden oder Zukunft, also Futur, wird senden. Henoch heißt übersetzt, weiß einer? Weiß einer, was Henoch übersetzt heißt? Lehrer. Methusalah? Ah, hat mir schon gesagt. Genau. Sein Tod wird bringen oder sein Tod bringt oder wenn er stirbt, passiert es. Und Lamech heißt übersetzt Kraft. Noah, No und A, meint Ruhe und Trost. Noah. Nun, wo finden wir Christus eigentlich hier drin? Welcher davon ist Christus? Schaut mal. Dankeschön. Ein Mensch wird ersetzt durch einen gefallenen Menschen. Das ist traurig. Aber der gnädige Gott wird senden, ein Lehrer, und sein Tod wird bringen Kraft, Ruhe und Trost. Das ganze Evangelium. Es ist so traurig, dass der Mensch gefallen ist. Aber der gnädige Gott hatte schon eine Lösung, gleich am Anfang. Denn er wird einen Lehrer senden, einen Rabbi, Christus selbst. Und wenn er stirbt, dann wird sein Tod es bringen, nämlich Kraft, Ruhe und Trost. Er wird uns erlösen, er geht für uns in den Tod. Das ist faszinierend, oder? In jedem Kapitel der Bibel finden wir Christus, 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 Christus. Das können wir die ganze Bibel so durchziehen. Das will ich jetzt nicht mit euch machen, aber ein Stück machen wir noch. Ein paar Kapitel gucken wir uns noch an, weil sie einfach faszinierend sind. Macht ihr alle Fotos von mir? Das ist mir noch nie passiert. Sehr schön, danke. Wir gucken mal an Kapitel 6, okay? Kapitel 6. Wie geht es da wohl weiter, Kapitel 6? Kapitel 6, wovon spricht Kapitel 6? Ja, fast. Ja. Es ist der Bau der Arche. Ja? Die Arche wird gebaut. Finden wir in Kapitel 6 irgendwo Christus? Es gibt natürlich wieder die tausend Antworten. Aber Christus, es gibt sogar Pastoren, die sagen, wir können Christus in jedem einzelnen Vers finden. Das ist auch faszinierend, das zu machen. Habe ich auch schon mal versucht. Das geht ganz oft. Mir gelingt es nicht immer. Kapitel 6 wird die Arche gebaut. Finden wir Christus, das Bild von Christus irgendwo da drin? Meine Frage. Wie viele Gerechte gab es zu dem Zeitpunkt auf der Welt? Was sagt die Bibel? Wie viele Gerechte? Ein. Danke, die Bibel sagt ein. Es gab nur einen einzigen Gerechten unter lauter Sündern. Und dieser eine Gerechte ruft alle Menschen dazu auf, zu ihm zu kommen und gerettet zu werden. Erinnerst du dich irgendwie an Christus? Nur ein einziger Gerechter unter allen Sündern und der eine, der bereitet den einzigen Weg der Rettung vor. Noah baute die Arche. Christus sagt, komm zu mir. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist genau die gleiche Geschichte, nicht wahr? Der eine Rechtschaffende wird zum Retter der anderen. Ja. Amen, genau.
Es gibt nur diesen einen.
Genau, so sagt Christus hier. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Danke. Genau, danke. Da gibt es nur diesen einen Weg. Und Noah ist ein Symbol dafür. Er ruft die ganzen Leute auf, doch zu ihm zu kommen, in die Arche zu kommen, gerettet zu sein. Er sagt, da gibt es nur einen Weg. Und jeder, der kommt zu ihm, wird auch gerettet. Jetzt kommt das große Ereignis in Kapitel 7. Was sehen wir? Was sagt die Bibel im 7. Kapitel? Was passiert dann? 7. Kapitel. Oh, top, genau. Genau, das ist das große Kapitel der Sintflut. Noah und seine Familie gehen in die Arche hinein. Wie viele Rechtschaffende waren das? Noahs Familie? Es waren 7 Personen, aber keiner von denen war rechtschaffen. Es war nur einer, der rechtschaffen war. Aber die zu ihm gehören, die seine Familie sind, werden gerettet durch ihn. Wo finden wir eigentlich Christus? In Kapitel 7. In Noah finden wir ihn immer noch, genau. In Noah ist immer noch ein Symbol für Christus. Aber auch, schaut mal hier. Die ganze Welt zu dem Zeitpunkt ist unter einem Gericht. Nicht wahr? Wasser. Die ganze Welt ist unter einem Gericht. Und die einzige Rettung ist ein Stückchen Holz, das zwischen Himmel und Erde ist. Bitte? Kapitel 7. Achso, 7 Leute da drin plus Noah, genau. Noah plus 7, ja, genau. Erkennt ihr den Zusammenhang? Die ganze Welt unter einem Gericht und die einzige Rettung an dem Stück Holz zwischen Himmel und Erde ist, was ist das? Die Arche und das Kreuz, nicht wahr? Das ist die einzige Rettung ist da an diesem Kreuz. Jeder Mensch, der dazugehört, die Leute, die wurden hier gerettet, die waren nicht besonders gute Menschen. Nur Noah war gerecht, heißt es. Aber die waren gerettet, weil sie seine Familie waren und auf ihn gehört haben. Wir sind auch nicht wie Christus. Wir sind nicht vollkommen gerecht. Jeder von uns hat gesündigt. Aber wir werden dadurch gerettet, dass wir auf ihn hören und zu ihm gehen und den einzigen Weg beschreiten, der uns retten kann. Wir gehen zu dem Kreuz, geben da unsere Sünden ab und lassen uns von Christus verändern. Es gibt keinen anderen Weg. Okay, die letzten 4 Kapitel machen wir schnell. Ich will noch ein paar machen mit euch. Wir machen noch 8 und 9. Kapitel 8 und 9. Was ist da passiert? Da kann man auch wieder so viel finden, was da passiert ist. Aber 8 und 9 spricht davon, dass... Ja. Oh, top. Genau das. Die Wasser gehen zurück, das Wasser versiegt und dann macht Gott einen Bund mit Noah. Kennen wir in der Geschichte irgendwo Christus? Es ist ein bisschen gemein, dass ich meine, ihr habt immer nur so ein paar Sekunden nachzudenken. Ich zu Hause habe da eine Stunde sozusagen, jedes Kapitel anzugucken und überlegen, was kommt wohin. Aber so ganz spontan, wenn man es überlegt, ich habe da ein paar interessante Gedanken zugefunden. 8 und 9. Da ist ja was Besonderes passiert. Es ist etwas, was Christus uns mal gesagt hat. Nun, Noah lebte auf der alten Welt. Und er ging durch das Gericht des Wassers sozusagen, kam er zur neuen Welt. Und als er auf dieser neuen Welt stand, das war ja damals Pangea, das auftauchte aus dem Wasser, später teilte sich der Kontinent. Die Arche landete auf dem Ararat, Pangea tauchte auf. Und jetzt ist er auf dieser neuen Welt und dann sieht er diesen Regenbogen. Gott macht einen Bund mit ihm. Und dieser Bund sagt, ich werde die Welt nicht noch einmal überfluten, das Gericht kommt nicht noch mal. Das ist eigentlich faszinierend, weil den gleichen Weg, den schlägt Jesus uns vor. Das ist genau das, was Jesus sagt, was wir tun müssen. Wir kommen von der alten Welt, müssen durch das Wasser zu was Neuem, oder? Die Taufe, genau. Ich bin der alte Mensch. Der alte Mensch steht aber unter Gericht und ich lege ihn in der Taufe zu Grabe und sage, der hat den Tod verdient, das ist richtig. Komm wieder hervor und sofort steht ein Bund über mir, der heißt, ich nehme dich aus vom Gericht. Du bist nicht mehr unter dem Gericht, du gehörst jetzt zu mir. Ich verspreche dir, nie wieder wird dieses Gericht über dich kommen. Das ist das, was Christus uns verspricht, wenn wir ihm unser Leben geben. Bruder.
Was passiert bei der Taufe? Der
Taufe
wurde getauft,
ist im Prinzip das Gleiche. Top, genau so, nicht wahr? Wir legen unseren alten Menschen ins Grab und stehen in Christus als eine neue Schöpfung auf. Dankeschön. Also das ist die Idee sozusagen. Christus selbst hat uns das ja gezeigt in der Taufe, nicht wahr? Und damit hat Christus gesagt, die Taufe gehört zum neuen Bund. Er war wohl der Einzige, der nicht getauft werden musste, aber er hat es trotzdem gemacht, damit die Taufe zum neuen Bund dazugehört. Denn das Testament, sagt Paulus, von jemandem, der gestorben ist, kann nicht mehr verändert werden. Christus musste also alles, was zum neuen Bund gehört, vor seinem Tod machen. Deswegen macht er auch das Abendmahl mit den Jüngern und sagt, das halte das als Gedächtnismahl zu meinem Tod, obwohl er noch lebte. Und isst das Abendmahl mit ihnen, aber er sagt, denkt daran, wann immer ihr das habt, denkt an meinen Tod. Und er setzt die Sachen schon vorher ein, damit sie, wenn er gestorben ist, das Testament gültig wird, der neue Bund komplett ist. Und jeder, der zu Christus gehört und sich entscheidet, ich gebe mein altes Leben auf, ich möchte ein neuer Mensch sein, das in der Taufe auch bezeugt vor allen Menschen, über den steht sozusagen die Verheißung Gottes, ich nehme dich aus vom Gericht, du gehörst jetzt zu mir. Du bist ein neuer Mensch. Okay, eins machen wir noch, ein letztes. Kapitel 10 und 11. Worüber sprechen wir Kapitel 10 und 11? Genau. Genau, danke schön. Also es beschreibt jetzt, wie sich die Völker sozusagen ausbreiten, von Noah auch, und der ganze Stammbaum wird aufgezählt. Und dann sozusagen wird gezeigt, jetzt wird ein großer Turm gebaut. Völker breiten sich aus, jetzt passiert plötzlich irgendwie eine Gegenbewegung. Also plötzlich fängt der Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, an, einen Turm zu bauen. Und diesen Turm zieht er alle Völker zu sich. Gott sagt ihr, sie sollen sich ausbreiten und die Welt bevölkern. Und Nimrod sagt, nee, ich ziehe die Völker alle zusammen. Er jagt jetzt die Völker. Also er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und ich ziehe jetzt alle Völker zusammen. Und zwar Richtung Babel. Und dort in Babel lässt er einen Turm bauen. Und dieser Turm ist was Gewaltiges. Er will von diesem Turm aus die Welt regieren. Und Schwester White sagt, der Turm war so angelegt, dass er über die alten Flutmarken geht, also dass er sozusagen höher ist, als die damalige Flut war. Mit der Idee, sollte nochmal eine Flut kommen, sind wir davon ausgenommen. Und dann, was passiert dann? Gott kommt vom Himmel herab, guckt sich das Werk an und zerstört das Werk. Erkennen wir Christus da drin irgendwo in der Geschichte? Wow, Ebene von Megiddo in Armageddon. Ja, stimmt. Ja, da können wir Christus erkennen, absolut. Das ist ähnlich. Also auf der Ebene von Megiddo werden sozusagen die Könige der Welt versammelt und dann gibt es einen Kampf. Und den Kampf trägt das Volk Gottes ja irgendwie aus. Das war damals Deborah und Barak auf der Ebene von Megiddo haben sie gekämpft und da schreibt Deborah in ihrem Siegeslied, da schreibt sie, die Sterne des Himmels kämpften für uns. Also, da hat Gott selbst gekämpft. Genau, stimmt. Da sieht man am Ende diesen großen Kampf. Danke. Genau, das ist das, was wir so neuer Weltethos, neue Weltordnung und wie auch immer nennen. Ich weiß, es zieht sich gerade zusammen. Genau, das sehen wir. Das wird wieder gebaut, das Ding. Und jetzt schaut euch das mal an. Die Frage, wo finden wir da Christus? Also, im großen Bild, die Völker breiten sich aus und jetzt kommt einer, der Jäger, ein gewaltiger Jäger genannt wird. Und der fängt jetzt an, die Völker zu sich zu ziehen. Ist aber der Widersacher Gottes. Zieht die Völker zu sich und Gott sieht das vom Himmel und jetzt kommt er vom Himmel herab, um das Werk des Widersachers zu zerstören. Erkennt ihr Christus? Erkennt man das? Der Teufel zieht die Völker zu sich. Christus sieht das, dass seine Braut verführt wird und an den falschen Mann gebunden wird. Christus kommt vom Himmel herab, um das Werk des Widersachers zu zerstören am Kreuz. Ist eine ähnliche Geschichte. Also wir können jetzt weitermachen. Es geht jetzt weiter. Kapitel 12 spricht dann von, das machen wir jetzt nicht, von Abraham und Isaak dann. Erkennen wir sehr, sehr deutlich Christus, oder? In Isaak. Abraham geht mit Isaak zum Berg. Der Berg, welcher Berg übrigens? Wie hieß der Berg?
Moria.
Moria, da kommt der Isaak, ist ein Symbol für Christus. Abraham lädt ihm das Holz auf und der Isaak muss mit dem Holz zu dem Berg Moria hochgehen, wo später der Tempel gebaut wurde, wo das Opfer gebracht worden ist. Und dann gehen wir durch Geschichte für Geschichte. Und übrigens, umso mehr irgendein Charakter in der Bibel Christus ähnlich ist, umso genauer sehen wir Christus. Umso weiter er von Christus entfernt ist, umso schwächer sehen wir Christus. Aber wir können sozusagen die ganzen Namen durchgehen, später in Josef, in Ägypten und so. Wir sehen ganz deutlich Christus. Auch in Jakob ganz deutlich Christus. Später in Simson, kennt ihr aus dem Buch Richter, Simson, der große Richter, der die Philister geschlagen hat? Wenn wir sein Leben angucken von Simson. Simson kämpfte mit einem Löwen, als er von seinem Vater getrennt war. Er besiegte diesen Löwen. Und dann wurde er verraten von wem? Simson. Von seiner eigenen Frau. Seine eigene Frau verrät ihn und liefert ihm dem Tod aus. Dann wird Simson gebunden, gefesselt, geblendet später noch, wird verspottet, bespuckt und geschlagen. Und dann wird er zwischen zwei Säulen angehangen. Festgebunden, kann ich gerade nicht. Also. So hängt Simson zwischen diesen beiden Säulen, im Angesicht aller seiner Feinde. Und dann betet er, Herr, gib mir noch mal einmal Kraft. Und dann reißt er diese beiden Pfeiler um, die dieses Riesengebäude tragen, diesen Götzentempel da der Philister. Und dann heißt es, in seinem Tode besiegte er mehr Feinde als zu seinen Lebzeiten. Ist das nicht genau die Geschichte von Christus? Er kam vom Thron, also er trennte sich sozusagen von seinem Vater im Himmel, kam auf die Erde, um dem Löwen zu kämpfen und überwand ihn, wurde aber von seiner eigenen Frau verraten und den Feinden ausgeliefert. Und dort starb er, aber in seinem Tode brachte er mehr Feinde zur Strecke als zu seinen Lebzeiten. Ist genau die Geschichte. Und wenn wir es durchgehen, sozusagen die Geschichte Stück für Stück, manchmal sind es nur einzelne Verse. Es gibt Richter, Tola zum Beispiel, dieser Richter, ein einziger Vers. Er regierte so und so lange, lebte dort und dort, der Name seines Vaters war das und dann starb er. Und dann kommt der nächste Richter und man denkt, warum steht diese Information in der Bibel? Wenn man dann aber anfängt, die Worte zu übersetzen, wer ist Tola, wo hat er regiert, wie war der Name seines Vaters, man übersetzt das, dann sieht man da, er kam von dem, der schimmernd oder glitzert, von dem Licht, und er kam und er wurde ein Wurm. Und dann starb er und er fuhr zurück, wenn man die Dinge übersetzt. Das sind immer... Eigentlich spricht alles in der Bibel immer nur von Christus. Und das Faszinierende ist, stellt euch vor, wir machen so unsere Bibelandachten. Wir setzen uns zu Hause hin, morgen früh, und lesen uns irgendein Kapitel. Wir schlagen irgendwas auf und lesen das. Und jetzt suche ich Christus. Wo ist Christus? In den drei Versen, in den fünf Versen oder vielleicht, wie wir eben gemacht haben, in dem ganzen Kapitel. Was passiert mit mir, wenn ich Christus finde? Der alte Mensch stirbt. Denn er kann das Angesicht Gottes nicht sehen, er muss sterben. In mir fängt was Neues an und genau das will ich. Christus hat hier mal gesagt, er sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Davon leben wir jeden Tag. Das heißt, das ist das, wovon der Teufel uns am meisten abbringen will, von unserer täglichen Zeit fürs Bibelstudium. Vor der Andacht, vor der Zeit, die wir im Gebet haben. Vor der Zeit auch im Alltag, in der wir an Christus denken. Denn solange wir das tun, das Angesicht Christi vor Augen haben, stirbt der alte Mensch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der neue lebt. Und ich möchte einen letzten Vers mit euch angucken. Dieser Vers ist mein Taufspruch. Und den fand ich so gut. Und genau der passt so schön in das Thema, das ich ihn hier mit reingeschrieben habe. In Jeremia 15, Vers 16, da heißt es, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. O Herr, du Gott der Herrscher. Das ist so schön, das ist wieder Jeremia, dessen Herz so brannte. Was hat er gemacht? Der hat das Wort Gottes gefunden und hat angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Und jetzt wurden sie ihm plötzlich zur Freude und Wonne. Denn wenn ich Gott bitte, also ich kann das Wort Gottes ja lesen, einfach ohne irgendwas. Ich kann einfach sagen, ich will das einfach auswendig lernen, das kann ich. Aber wenn du bittest den Heiligen Geist, dir das Wort aufzuschließen, also wenn du bevor die Bibel liest, sagst, bitte Herr, ich möchte dein Wort lesen, bitte übersetz mir dein Wort, dass ich es aufnehmen kann im Herzen. Gib mir deinen Heiligen Geist. Dann schreibt der Heilige Geist das da rein, den Charakter Jesu in das Herz. Das ist das, was wir Heiligung nennen. Und deswegen, die Pharisäer haben das nicht gemacht. Die haben das Wort auswendig gekonnt. Pharisäer konnten all die Bibel auswendig. Also sie brauchten keine Schriftstücke sozusagen. Sie konnten sogar überprüfen, was ist richtig und was ist falsch, weil sie alle das Wort auswendig gelernt haben. Das ist das Faszinierende, nicht? Weil wenn man Pharisäer werden wollte, bis zum Alter von 10 Jahren musste man die ersten 5 Bücher Mose auswendig aufsagen können. Bis zum Alter von 14 musste man das ganze Alte Testament kennen. Und dann war man immer noch kein Pharisäer. Dann musste man erst ein Handwerk lernen. Paulus wurde Zeltmacher und andere Berufe gelernt. Und dann erst konnte man die Pharisäerlaufbahn gehen. Die kannten das Wort Gottes alle, auswendig. Keiner von uns kann das wahrscheinlich heute auswendig hier. Aber die kannten das ganze Alte Testament auswendig. Aber sie haben den Fehler gemacht, sie haben nicht Gott gebeten, ihnen das Wort auch ins Herz zu schreiben. Die kannten Gott eigentlich. Als Christus kam und ihnen Gott gezeigt hat, wussten sie gar nicht, wer er ist. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf, sagt die Bibel. Also müssen wir, wenn wir unsere Bibel lesen, Gott bitten, dass er uns seine Worte übersetzt und sie uns ins Herz schreibt. Dann wird sich unser Charakter täglich ein Stückchen ändern. Und Gott weiß, wie lange das dauert. Vielleicht dauert das bei einem von euch 10 Jahre, bei dem anderen 15, bei mir vielleicht 50. Gott weiß es, wie lange. Und solange wir bei ihm sind, achtet er darauf, dass wir auch leben. Dass er uns am Leben hält, dass er uns schützt, damit dieses Wort in uns Gestalt gewinnt, unser Herz ganz erobert wird davon. Er gibt keinen Menschen vorher auf. Nur wir müssen bei ihm sein, wir müssen mit ihm verbunden sein. Und das ist halt das Große, was wir heute oft... Bruder? Ja, danke, das ist wichtig, nicht wahr? Ja. Absolut. Wir können untreu sein, aber Gott ist immer treu. Er wartet, er steht an der Tür und klopft. Und wie oft klopft er bei uns und wie selten machen wir auf? Gott möchte unbedingt in dieses Herz rein, denn er weiß, er hat mit dir einen großen Weg zu gehen. Er hat mit dir was vor. Und er will dich zum Zeugen machen und zum Zeugnis machen vor den Menschen und vor den Engeln. Er will zeigen, guck mal, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Die hält zu mir, die steht zu mir. Und Gott möchte dich auf seinen Weg stellen, damit du am Ende mit ihm in Ewigkeit leben kannst. Und deswegen hat er dieses Wort gegeben und deswegen hat Gott dieses Wort auch bewahrt, von damals bis heute rein bewahrt, damit wir das heute lesen können und damit wir ihn darin erkennen und in sein Ebenbild verwandelt werden. Lass uns das täglich tun und lass uns darin Christus suchen. Nicht einfach nur lesen, weil wir lesen müssen, weil wir Adventisten sind oder weil wir Christen sind, lesen wir das Wort, sondern wir lesen das Wort, weil wir Christus verstehen wollen und Christus darin finden wollen. Und wenn wir das tun, dann verändert er uns. Amen. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Ja? Lass uns noch zum Beten, ja? Unser lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns deine Bibel gegeben hast und dass wir darin dich erkennen dürfen, deinen wunderbaren und liebevollen Charakter, dass wir sehen können, was du alles getan hast, um uns zu retten. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns jeden Tag dahin führt, dass wir diese kostbare Zeit mit dir nicht missen, dass wir dich im Herzen haben, dass wir dich in den Gedanken haben, dass wir dich sehen, wenn wir unsere Andachten machen. Lieber Vater, dass du in unserem Herzen wohnst. Wir möchten dich bitten, dass du dieses Wunder auch in unserem Leben tust, damit wir ein Zeugnis sein können für alle, die uns sehen. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns gerufen hast aus der Dunkelheit der Welt heraus in dein ewiges Licht. Und wir möchten heute in diesem Licht wandeln. Wir möchten dich deshalb bitten, Herr, dass du Wohnung in uns nimmst und dass dein Heiliger Geist in unserem Herzen wohnt und dass nie irgendjemand ihn daraus vertreiben kann, damit wir ganz deine Kinder sind und alle Menschen erkennen, dass du ein Volk auf dieser Welt hast. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen.